ja, das ist ein Molekül, das ist jetzt irgendwie von dir entwickelt worden und das geht das allererste Mal in Patienten rein und hat die Möglichkeit, dem auch zu helfen. Das war so ein bewegender Moment.
Bringing Science to Life. Der Podcast der Stabsstelle Forschung, Wissen, Translation, Transfer. FWT2 der Medizinischen Hochschule Hannover. Heute spreche ich mit dem Kardiologen und Biowissenschaftler Prof. Dr. Dr. Thomas Thum, Direktor des Instituts für molekulare und translationale Therapiestrategien an der MHH und Direktor des Fraunhofer Instituts für Toxikologie und experimentelle Medizin ITEM in Hannover. Er ist aber auch Gründer des Biotech-Unternehmens Cardio Pharmaceuticals, hält Patente auf dem Gebiet der RNA-Diagnostik und Therapie, entwickelt Medikamente gegen Herzschwäche. Ja, willkommen zu einer neuen Folge Bringing Science to Life. Ich bin Vera Zellmer und spreche hier mit Lebenswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der MHH, die erklären, wie sie aus ihren Ideen, aus ihrer Forschung erfolgreiche Projekte entwickelt und Unternehmen gegründet haben. Wir sprechen mit Kardiologe Professor Thum über sein Abenteuer Gründung, darüber, was nötig war und welche Hürden es zu überwinden gab, darüber, was er seinen Studierenden in einem Studienmodul mit der FWT2 mit auf den Weg gibt und auch über Motivation, Erfolg und ganz wichtig, Tipps. Ja, und was wir sonst noch über ihn wissen, Professor Thum in einem Wort erklärt.
Entrepreneur und translationsliebend.
Seine größte Stärke.
Beharrlichkeit.
Ein typischer Tag.
3 Präsentationen gleichzeitig halten.
Junge Forscherinnen und Forscher beeindrucken ihn, wenn sie
mit Motivation bestimmte wissenschaftliche Dinge einfach erklären.
Bei der Gründung 2016
voller Überzeugung.
Das beste Essen gegen Stress.
Ja, das sind kleine Proteinbälle, die ich dann immer zu mir nehme.
Sein bestes Patent.
Eine RNA, die die Welt rettet.
Und sein Ziel.
Patienten mit Herzschwäche mit neuen Medikamenten erfolgreich behandeln und dadurch hoffentlich viele Leben retten.
Hallo, Herr Professor Thum.
Hallo, guten Tag.
Ich würde Sie gerne als allererstes fragen, wie sah denn der Moment in Ihrem Leben aus, in dem Sie gesagt haben, ich gründe einfach selbst ein Unternehmen, mit dem ich meine Forschungsergebnisse zu Therapien, zu Medikamenten weiterentwickle und so kommerzialisiere?
Also ich glaube, die Idee ist geboren worden, während meiner Facharztausbildung ein paralleles PhD-Programm durchlaufen habe am Imperial College in London, wo ich in einer Universität, in einer Bibliothek saß und dort einen Artikel gelesen habe über ganz bestimmte RNA-Moleküle, die mich begeistert haben, in diese Forschungsrichtung selber zu gehen und dann peu à peu vielleicht auch etwas zu entwickeln, was dem Menschen, dem Patienten wirklich hilft. Und das ist am besten, glaube ich, umsetzbar in Form einer Ausgründung oder Kooperation mit der Industrie. Universität macht da den ersten Schritt, aber es ist dann immer noch ein großer weiterer Schritt, um etwas wirklich in die Translation in den Patienten zu bringen.
Mhm. Außer diesem Bibliotheksmoment, ich hätte Sie jetzt nämlich eher gefragt, Sie haben schon so viel bewirkt, Ihr Lebenslauf ist wirklich beeindruckend. Welches sind denn die wichtigsten Stationen gewesen bis zu diesem Punkt?
Die allerwichtigsten Stationen, würde ich sagen, war die Geburt meines ersten, meines zweiten und meines dritten Kindes. Das sind sozusagen die Stammpfeiler, die mich familiär immer unterstützt haben, so viel zu arbeiten. Und meine Familie hat mich da immer sehr unterstützt, mir diesen Freiraum zu geben. Und ja, um etwas genauer auf Ihre Frage einzugehen, also das waren eigentlich wesentliche Momente, wo wir Kernstücke unserer Forschung im Rahmen von ganz tollen, ja, wir sprechen da von Nature- und Science-Journalen in ganz wichtigen Journalen unterbringen konnten und wir wirklich gesehen haben, dass diese Form der Therapie, die wir entwickeln mit diesen RNA-Molekülen, wirklich zu grundlegenden therapeutischen, revolutionären Veränderungen führen kann in bestimmten erkrankten Organsystemen. Hauptsächlich beschäftigen wir uns ja mit dem Herzen, sodass wir daraufhin sozusagen alles ausgerichtet haben, diese Art der neuen Therapie wirklich in die Umsetzung auch zu bringen.
Vorab, Sie geben auch ein Studienmodul an der MHH, geben Ihren Studis da Einblick in Ihre Ausgründung. Und genau so einen Einblick wollen wir jetzt auch bekommen. Was ist das Wichtigste, was Sie Ihren Studentinnen und Studenten damit auf den Weg geben?
Ja, also eines der wichtigen Dinge und was wir hier auch am Institut leben, ist, dass wir auf der einen Seite erstmal für ein Environment sozusagen sorgen, dass sich jeder sehr wohlfühlt und mit großer Freude und Spaß an bestimmten Forschungsthemen arbeitet. Ich glaube, das ist einmal schon mal die ganz große Grundvoraussetzung, um auch kreativ wirklich tätig zu sein. Das Zweite, was unglaublich wichtig ist und was wir hier am Institut jedem unserer Studenten sehr frühzeitig auch einimpfen, ist es, dass es natürlich wichtig ist, ganz tolle Wissenschaft zu machen und auch diese Daten zu publizieren, der Öffentlichkeit auch weiterzugeben. Dass es aber auch gerade sehr, sehr wichtig ist, diese Ideen und neuen Entwicklungen und Targets zu schützen. Und das machen wir in Form von Intellectual Property, IP, Patente ist das Stichwort. Das ist wirklich die Grundvoraussetzung für jede ganz großartige Entdeckung und Entwicklung, dass man vorher ein Patent einreicht, bevor man sozusagen mit diesen neuen Daten und Errungenschaften an die Öffentlichkeit geht, weil man dann die Chance hat, mit externen Geldern, Risikokapital, Industriekooperationen aus der Idee und den ersten Daten, die man vielleicht in einfachen Organismen hat, wirklich ein translationales Programm aufzubauen, was dann irgendwann mal auch dem Patienten hilft.
Also auf jeden Fall schon mal der erste wichtige Tipp. Wenn es dann zur Gründung kommt und ich wirklich loslegen will, was brauche ich dann? Mitstreiterinnen, Mitstreiter natürlich, wahrscheinlich finanzielle Mittel. Ich habe gesehen, Sie hatten ein wirklich erfahrenes Team. Sie haben sich auch eine erfahrene CEO gesucht. Kann man mit weniger loslegen?
Je nachdem, wenn Sie mich diese Frage vor 5 bis 10 Jahren gestellt hätten, hätte ich wahrscheinlich anders geantwortet als jetzt. Was man braucht, ist sicherlich ein Team, ja. Also Team ist sozusagen ganz, ganz wichtig. Und dieses Team muss unterschiedlich besetzt sein. Man darf nicht nur, und das ist, glaube ich, der Kardinalsfehler, den viele machen, ja wirklich ausgewiesenste Experten, Wissenschaftler auf diesem Gebiet der Erfindung haben, sondern man braucht eben auch die anderen Seiten. Das heißt, man braucht jemanden, der mit Finanzen sich auskennt, man braucht jemanden, der Netzwerke hat zu Investoren. Also nur so, dass man ein Gefühl dafür bekommt, irgendein bekannter Risikokapitalgeber in Europa, der bekommt vielleicht 1000 Businesspläne im Jahr so zugeschickt und kann dann 3 bis 4 davon vielleicht fördern, manchmal vielleicht 5 oder so. Also es ist eine hochgradig kompetitive Geschichte, natürlich auch an solche Gelder heranzukommen. Deswegen muss man üblicherweise auch eine ganze Reihe von Investoren ansprechen. Und wir haben das 3 Jahre lang gemacht. Also das ist etwas anderes, was man wissen muss. Also es ist nicht mal so ganz schnell gemacht, sondern man muss da wirklich ein gewisses Herzblut und Time-Commitment auch mit reinstecken, um da letztendlich erfolgreich zu sein. Und wie gesagt, neben der Wissenschaft hilft es natürlich ungemein. Und das war, glaube ich, auch bei uns das Ausschlaggebende, dass wir jemanden gewonnen hatten, die Frau Dr. Ulbrich, die inzwischen als CEO unserer Firma fungiert, also die Business-Seite vertritt, ja, und die hat natürlich auch ein sehr breites Netzwerk gehabt an Leuten, die man dann direkt ansprechen konnte. Und das hat sicherlich sehr, sehr geholfen, dann so eine Runde zusammenzubekommen. Man muss immer erstmal einen haben, den man überzeugt, ja, dann springen die anderen sozusagen auch, das ist leichter dann. Aber diesen einen ersten mal zu bekommen, das war schon wirklich eine harte Arbeit.
Ja, das glaube ich. Was muss man denn, wir kommen gleich noch auf die Investoren, auf die finanziellen Aspekte, aber was muss man denn auch vielleicht selbst für ein Mensch sein? Welches sind die größten Stärken, die Sie vorangebracht haben, also Ihre Stärken?
Ja, Netzwerken, Teamfähigkeit, Kraft, Dinge zu organisieren sind sicherlich wichtig und dann darf man halt keine Angst haben vor solchen Schritten, weil auch bei so einer Gründung von so einer Gesellschaft, das ist jetzt nicht ganz ohne. Man hat natürlich da nicht nur Rechten, man hat da auch Pflichten. Aber ich denke, wenn man wirklich was bewegen will, und das ist vielleicht der letzte Punkt, der dazukommt, also Motivation und Vision sind bestimmt Dinge, die auch ganz wichtig sind, dann ist es, glaube ich, ein Weg, an denen nichts anderes vorbeigeht. Und wenn man in andere Länder schaut, wie die USA oder andere angloamerikanische Länder, dann sehen wir natürlich, dass diese Risikobereitschaft deutlich ausgeprägter ist als in Deutschland. Da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber es ist, glaube ich, etwas, was ganz essentiell und wichtig ist auf dem Weg für so eine Wirtschaftsnation wie Deutschland, dass wir hier mehr von diesen Entrepreneuren haben, die einfach mal einen Schritt weiter nicht nur denken, sondern dann eben auch gehen, um in so einer Ausgründung es einfach mal zu testen, wie erfolgreich kann ich damit sein. Und in Deutschland haben wir immer Angst, dass irgendwas nicht gut klappt. Ja, in USA ist es eher so, wenn man da mal 10 Ausgründungen gemacht hat und dann mit 9 eben gescheitert ist, das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, dass man dann irgendwann mal erfolgreich ist. Und diese Sichtweise ist da auch viel mehr verankert als bei uns in Deutschland, wo wir immer eher Angst haben, irgendwas könnte schief gehen, als dass wir vorne voranlaufen.
Ich glaube, diese Angst oder diese Sorge wird ja bei vielen Hörerinnen und Hörern jetzt da sein. Das heißt, vielleicht können Sie mal schildern, welche Sorgen Sie auch wirklich selbst hatten und welche davon begründet waren und welche wirklich Hürden waren, die Sie nehmen mussten und welche man sich gar nicht so groß machen muss.
Ja, also das Ganze, bis wir dann das gegründet hatten und auch das Geld hatten, kann man sicherlich sprichwörtlich als Achterbahnfahrt benennen. Da gab es Hochs und Tiefs. Typischerweise, also das, man braucht also, das ist ein wichtiger Punkt, man braucht eine große Frustrationstoleranz, denn der häufigste Spruch, den man hört und den werden alle hören, die diesen Weg gehen, ist, man hat da eben eine tolle Idee, hat tolle Daten, das sieht alles super aus und dann ist man ganz wohlgemut und geht dann eben zu Investoren. Man muss da ja ein bisschen anders präsentieren, als wir das in der Wissenschaft machen. Man muss sogenannte Pitch-Präsentationen machen, wo man wirklich in kurzer Zeit jemanden davon überzeugen will und muss, dass man eben da was ganz Tolles hat. Wir haben das ja auch schon im Fernsehen, im Höhle der Löwen und so weiter gesehen. Das ist natürlich ein bisschen komisches Format, aber letztendlich so ähnlich ist es ja in der Wirklichkeit schon auch. Also man muss solche Pitch-Präsentationen machen. Und was man immer hört ja dann von Investoren ist ja wirklich super, ganz spannend. Aber das ist noch zu früh für uns. Dieser Satz, das ist noch zu früh für uns. Das ist etwas, was man ganz oft hört und das haben wir auch ganz oft gehört und das ist natürlich irgendwie dann irgendwann dann auch frustrierend, wenn man es das hunderte Mal hört. Wir haben halt immer versucht, dann was mitzunehmen. Was ist denn die Kritik? Ja, ihr braucht da und da noch mehr Daten. Und dann sind wir immer wieder zurückgegangen und haben diese Daten tatsächlich dann auch erhoben und auch gemacht und sind dann wieder zurückgegangen. Ja, dann hat man wieder was Neues gefunden. Ja, immer noch zu früh, ihr braucht noch das und das. Das haben wir dann wieder gemacht und sind wieder zurückgekommen. Und man braucht auch so eine gewisse Beharrlichkeit, bis dann jemand sagt, ja, super, also mit den Leuten kann man offensichtlich auch gut arbeiten, also denen vertrauen wir jetzt mal so und so viel Millionen an Geld an, um da loszulegen. Also das ist sicherlich so eine gewisse Hürde. Und das Zweite, was ich vielleicht ansprechen möchte, ist, dass bei so einer Gründung man natürlich immer sehr, sehr viele unterschiedliche Interessensgemeinschaften hat. Man hat die Interessen der Hochschule, man hat die Interessen dann der gegründeten Firma, man hat die Interessen der Gründer, man hat die Interessen der Investoren, man hat die Interessen der Tech-Transfer-Gesellschaft, die da auch irgendwie eingebunden ist. Dann gibt es rechtliche Hürden und da muss man schon sehr viel Zeit investieren, eben alle diese Interessensunterschiede auf einen Nenner quasi zu bringen, um dann eben auch zur Umsetzung zu gelangen. Und das braucht Zeit, auch erfahrene Leute. Und es ist, glaube ich, eine Chance, gewisse Blaupausen vielleicht zu entwickeln, auch für die zukünftigen Ausgründungen, die hier in Hannover oder in der Metropolregion in Niedersachsen gemacht werden sollen. Weil vieles, habe ich im Gefühl gehabt, haben wir uns quasi auch in harter Arbeit irgendwie erarbeiten müssen, da in Kooperation mit den verschiedenen Sparringspartnern, die ich gerade genannt habe. Das kann man vielleicht in der Zukunft ein bisschen einfacher machen. Also wenn ich jetzt in der Zukunft nochmal eine Ausgründung machen sollte, würde ich zumindest glauben, könnte es etwas geschmeidiger ablaufen, weil man einfach natürlich viel Erfahrung gesammelt hat und weiß, worauf man dann so ein bisschen achten muss.
Dann nutzen wir jetzt einfach Ihre Erfahrung, würde ich sagen. Und Sie können die als Tipps genauso wie jetzt weitergeben. Bevor ich jetzt aber, Sie haben gesagt, das ist eine Achterbahnfahrt, bevor wir jetzt nach oben fahren und ich Sie nach den Erfolgenfrage, die Sie schon eingefahren haben. Was war denn die schlafloseste Nacht? Welcher Zeitpunkt war das?
Ja, da kann ich ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich würde sagen, die schlafloseste Nacht im wörtlichen Sinne war die Nacht vor der Unterschrift der Gründung der Firma, weil da wir quasi bis in die Nacht hinein, ich glaube bis um 4 oder so, noch mit unterschiedlichsten Partnern, Anwälten von verschiedenen Seiten. Ich habe ja diese ganze Summe von Sparringspartnern aufgelistet, quasi noch am Telefon letzte Dinge ausverhandelt haben. Einer hat dann immer gesagt, so, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt auflegen. Also letztendlich, das war wörtlich eine schlaflose Nacht. Das hat dann alles gut geklappt, aber das sind halt Dinge, die ja schon dann gewisses Nervenkostüm erfordern und ein bisschen aufreibend sein können. Insofern vielleicht der Tipp, dass man möglichst viel von potenziellen Interessens Konflikten von bei verschiedenen Partnern im Vorhinein mit allen möglichen Seiten möglichst gut ausdiskutiert, damit man da möglichst schlank und erfolgreich durch solche Prozesse, die eben auch wichtig sind, von der rechtlichen Seite hindurchkommt.
Und was war der schönste Moment für Sie bis jetzt oder der größte Erfolg, den Sie mit Ihrem Unternehmen hatten?
Ja, ich glaube, das war der Moment, wenn ich mich recht zurückerinnere, 2019, da war die Firma schon drei Jahre gegründet, zwei Jahre gut finanziert und wir haben dann in dieser wirklich sehr schnellen Zeit innerhalb von zwei Jahren die Substanz so weit, ich sag mal in Anführungsstrichen, fertig entwickelt, dass sie dann 2019 dem allerersten Herzschwächepatienten injiziert und verabreicht werden konnte. Das war ein Mann, an den ich mich gut erinnere, der dann eben behandelt worden ist mit dieser Substanz und das war schon ein toller Moment, tolles Gefühl, weil wenn man mit den Molekülen, mit denen man quasi in der Zellkulturschale oder in anderen Versuchen irgendwie aufgewachsen ist, die man quasi wie sein Baby so ein bisschen geboren hat, das ist das erste Mal wirklich so eine Anwendung dann gewesen ist, wo man weiß, ja, das ist ein Molekül, das ist jetzt irgendwie von dir entwickelt worden und das geht das allererste Mal jetzt in einen Patienten rein und hat die Möglichkeit, dem auch zu helfen. Das war so ein bewegender Moment, würde ich sagen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Lassen Sie uns doch auch mal inhaltlich noch mal tiefer einsteigen, damit wir alle da vielleicht auch einen Einblick bekommen. Woran forschen Sie? Das können Sie ja vielleicht noch mal zusammenfassen aktuell. Und wie bringen Sie Ihr Unternehmen da voran und wie bringt Sie Ihr Unternehmen da voran?
Ja, gute Fragen. Also ich bin ja Kardiologe, also Herzdoktor von der Ausbildung und beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit dem Herzen und wie es auf Stress reagiert. Also typische kardiovaskuläre Formen und der Großteil aller Patienten verstirbt an kardiovaskulären Erkrankungen. Deswegen ist es natürlich hat das ein riesiges Potenzial und wir haben sehr, sehr viele eigentlich nur ältere Medikamente für Herzerkrankungen und wir behandeln ziemlich viele Patienten ziemlich gleich und obwohl es eigentlich sehr viele unterschiedliche Herzerkrankungen gibt und man müsste eigentlich jeden Patienten mehr oder weniger individuell auch behandeln. Also Patienten, die so eine fortgeschrittene Herzerkrankung haben ja weniger als 5 Jahre im Durchschnitt zu leben. Also es ist eine Prognose, die deutlich schlechter ist als bei vielen Krebserkrankungen. Dennoch wurde da bislang relativ wenig Augenmerk drauf gerichtet. Und wir beschäftigen uns mit spezifischen RNA-Molekülen. RNA wird in jeder Zelle quasi gebildet. Sie kennen das ja aus den RNAs ja im Moment in aller Munde aufgrund der Firmen,
Impfstoffe,
die wir haben, den Impfstoffen. Und wir nutzen was ganz Ähnliches. Wir nutzen es aber nicht als Impfstoffe, sondern wir versuchen, diese RNA entweder vermehrt oder vermindert in eine Zelle hineinzubringen, um dann ganz bestimmte Prozesse zu steuern. Und wir haben Methoden entwickelt, wie wir diese Substanzen ins Blut oder auch subkutan in Patienten injizieren können. Die finden dann ihren Weg in den Herzmuskel und können dann ganz gezielt nicht kodierende RNAs entweder an- oder abschalten. Und dadurch haben wir einen ganz großen therapeutischen Effekt. Also was wir machen wollen, ist so ein großes, nicht mehr gut schlagendes Herz wieder kleiner zu machen und besser pumpen zu lassen. Ja? Und dann gibt es noch viele andere Prozesse im Herzen, zum Beispiel vermehrte Produktion von Bindegewebe, Fibrose nennen wir das. Da haben wir auch Substanzen identifiziert, die dieser Fibrosebildung entgegenwirken. Und das sind völlig neue Ansätze, die wirklich ursächlich an dem erkrankten Organ ansetzen. Alle anderen Therapien, die wir bislang haben, Beta-Blocker, ACE-Hämmer und solche Sachen, die sind alle sehr symptomatisch, also wirken gegen den Blutdruck oder gegen andere Dinge und wirken deswegen dann auch günstig aufs Herz. Und wir haben hier etwas, was wir gerne in der Firma entwickeln wollen, was direkt am Herzen auch angreift. Und dann hatten Sie noch gefragt, was bringt mir das wiederum, jetzt diese Aktivitäten da in der Ausgründung? Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich bin ja jetzt Wissenschaftler schon seit durchaus einigen Jahren und auch wissenschaftlich sehr aktiv. Habe aber durch diese Ausgründung und durch das Zusammenkommen dieser anderen Expertisen von der Business-Seite, so viel gelernt, was eigentlich alles noch erforderlich ist, um ein Molekül, was man auf der universitären Seite vielleicht toll in einem tollen Journal publiziert hat, wie weit der Weg eigentlich noch ist, um das wirklich in den Patienten auch hineinzuentwickeln, ja, und wie wichtig dann Industriekooperationen sind und die Expertise und das Know-how der Industrie zu nutzen, wie regulatorische Vorgaben sind. Und das sind ganz, ganz viele Dinge, die ich da gelernt habe, wofür ich auch sehr dankbar bin.
Wenn Sie jetzt sagen, eigentlich haben ja viele Menschen eine Herzschwäche und bräuchten neue Medikamente dafür, also es ist gefragt, was Sie machen und Sie sind da sehr innovativ. Wie können wir da vielleicht eine Empfehlung ableiten für andere Forscherinnen, Forscher, Gründerinnen, Gründer? Woran sieht man, dass eine Idee innovativ genug ist, dass es nicht zu viel Konkurrenz zum Beispiel gibt?
Ja, das sind zum Beispiel so Punkte, die auch abgefragt werden. Also was Sie machen ist, wenn Sie so eine Idee haben und dann auch Geld von Investoren haben wollen, dann müssen Sie ja erstmal so einen sogenannten Businessplan schreiben. Und dieser Businessplan umfasst natürlich einmal, wie will man diese Idee weiterentwickeln, aber sie entwickelt auch quasi, enthält auch Dinge, wie ist zum Beispiel der Markt, was gibt es da zu beachten, wer ist Konkurrenz, macht es überhaupt Sinn, dass man das Ganze positioniert und weiterentwickelt? Und das sind ganz wesentliche Themen, mit denen man sich ganz zu Beginn auseinandersetzen muss. Und wie erfahre ich dann, ob das ganz vernünftig ist? Das erfährt man dann letztendlich, wenn man dann diese Businesspläne an Investoren schickt und dann die eben laufend zurückbekommt mit viel Kritik, das gibt's doch schon alles oder wie auch immer, dann sieht man, dass man da seine Hausaufgaben offensichtlich nicht gut genug gemacht hat. Und dann gibt es auch sehr viele Konferenzen, wo sowohl Wissenschaftler, aber auch Investoren zusammenkommen, wo man solche Pitch-Präsentationen dann halten kann und dann kriegt man schon auch Feedback, ob das eben auch am Markt innovativ genug ist, um letztendlich da Leute zu motivieren, eben auch Geld in so eine Ausgründung zu investieren.
Cardio hat es jetzt geschafft, zu den führenden Unternehmen zu werden auf dem Gebiet. Sind es auch, und damit kommen wir jetzt vielleicht auch zu Ihrem Netzwerk, sind es auch das Netzwerk und das Netzwerk kennen, die Kooperations- und Kollaborationspartner, die es so erfolgreich machen?
Auf der einen Seite braucht man eben Netzwerke, um diese ersten Investoren an Bord zu bekommen. Aber wie man auch so schön sagt im Feld, nach der Finanzierung ist vor der Finanzierung. Das heißt, diese Gelder, die man da bekommt, die haben ja eine gewisse Ablaufspanne. Man wird da gemessen an sogenannten Meilensteinen, die man da in 2-3 Jahren erreichen muss. Und wenn man da eben erfolgreich ist, dann ist das Geld aber auch schon wieder alle. Man braucht wieder neues Geld. So hatten wir in unserer Ausgründung jetzt eben 2 größere Finanzierungsrunden. Die werden natürlich dann eher meistens größer, die Finanzierungsrunden, als kleiner. Und auch da ist es natürlich wichtig, dass man permanent eigentlich netzwerkt und das, was man macht oder was die Firma macht und auch die Firma selber nach außen trägt, die letztendlich bekannt macht, ja, mit Presseagenturen zusammenarbeitet, die das Ganze eben auch entsprechend positionieren. Und das ist, glaube ich, eine Arbeit, die auch mit dazugehört und ganz wichtig ist.
Wo fange ich da an, wenn ich jetzt ganz am Anfang stehe? Bei meinen Professorinnen, Professoren, beziehungsweise wer kann mir helfen, mein Netzwerk aufzubauen?
Prinzipiell denke ich schon, dass der erste Ansprechpartner der Vorgesetzte sein soll, mit dem man diese Idee einmal diskutiert. Wesentlich der nächste Schritt ist natürlich, dass man dann ein Patent entsprechend anmeldet, wie vorhin schon kurz angesprochen. Ja, und dann ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man mit Leuten spricht, die da schon mal sowas gemacht haben, Erfahrungen haben, um sich da die Tipps abzuholen. Wir haben jetzt an der Hochschule ja auch eine Stabsstelle für Transfer eingerichtet, mit Frau Bock von Wülfing zum Beispiel, an die man sich wenden kann. Da gibt es die Firma Hannover Impuls zum Beispiel, die auch ansässig ist, die einem auch beraten kann und auch erste kleinere Gelder beispielsweise bereitstellen kann. Das war zum Beispiel auch bei uns so der Fall. Wir sind auch von Hannover Impuls ganz am Anfang mal gefördert worden, was wirklich sehr, sehr hilfreich ist. Jeder Euro zählt am Anfang von so einer jungen Ausgründung. Und ja, das wären vielleicht so ein paar erste Gedanken zu der Frage.
Ja, und dann sind wir auch schon bei den Finanzierungsrunden. Ich habe mir das jetzt aufgeschrieben hier. Cardio ist 2017 in der ersten Runde mit 15 Millionen gestartet, in der zweiten Runde vergangenes Jahr hatten sie 64 Millionen bekommen von den Investorinnen und Investoren. Diese Dimensionen sind ja jetzt vielleicht andere als die, die man sich vorstellt, wenn man ganz jung ist und gründet. Oder sind das die Summen, die man definitiv braucht? Wo fängt man da an?
Ja, es kommt natürlich darauf an, was man machen will. Ja, es ist was anderes, wenn ich ein Diagnostikum als Biomarker entwickeln will oder ob ich eine Mikroskopie-Methode neu entwickeln will, weil ich eine neue Linse dann verkaufen will oder so. Oder ob ich eine Ausgründung habe, und da hatten wir ja auch aus der Hochschule welche, die einen Service anbietet, etwas zu tun. Oder ob man eben ein Medikament entwickeln will. Und das haben wir vielleicht alle irgendwann auch mal im Studium gehört oder gelernt. Zumindest lehren wir das in unseren Kursen. Also im Durchschnitt dauert ja die Entwicklung eines Medikamentes von der Entdeckung bis zur Zulassung 2, inzwischen vielleicht sogar 3 Milliarden Euro. Das sind natürlich sehr, sehr große Summen. Und dann sind so 15 oder 64 Millionen, die wir bekommen haben, hören sich viel an. Aber wie gesagt, wenn man so etwas bis zur Zulassung entwickeln will, sind das wirklich lange Wege, die auch viel Geld kosten. Aber das sind halt schon Gelder, die man auch braucht. Wenn man ein Produkt hat, was man dann wirklich in die Klinik bringt, an Patienten austestet, da wird das Ganze halt dann relativ schnell teuer.
Dann nochmal grundsätzlich, Studien deuten darauf hin, dass bisher nur ein kleiner Teil der Konzepte aus den Biowissenschaften, aus den Lebenswissenschaften, der Gesundheitsforschung in klinische Studien übertragen werden und ebenso zu den Patientinnen und Patienten kommen. Was glauben Sie denn, warum so viel Forschung noch an den Unis bleibt? Also warum viele Ideen, viele Konzepte es vielleicht nicht schaffen, in so eine Gründung oder zu einem Unternehmen zu werden?
Ich glaube, wir brauchen mehr Diskussion untereinander, sowohl auf der universitären Ebene als auch nicht universitär, als auch mit der Industrie, wie wir neue Möglichkeiten finden können, vielleicht auch Fördertöpfe finden und identifizieren können, die es eben ermöglicht. Jeder spricht ja immer von diesem Valley of Death, ja, also von dem Problem, wenn ich jetzt eine tolle Erfindung an der Uni gemacht habe, dann braucht es eben diese verschiedenen Millionen an Investitionen, um wirklich diesen Schritt zu tun, dass es irgendwann auch mal für die Industrie oder so interessant wird. Und da gibt es gerade so ein Umdenken, sowohl bei nationalen als auch bei internationalen europäischen Förderern, die tatsächlich jetzt auch Gelder bereitstellen, um diese Schritte zu tun. Die sind vielleicht manchmal ein bisschen langweilig, weil ich da nicht mehr ein tolles Paper draus mache, sondern es geht darum, um regulatorisch wichtige Daten zu erheben, damit einem irgendwann die Regulatoren auch erlauben, eine Substanz in den Patienten zu überführen. Das kann man vielleicht nicht so toll publizieren, aber das sind halt Datensätze, die man auch generieren muss. Das ist ganz wichtig. Und dafür gibt es jetzt mehr und mehr Geldtöpfe. Insofern glaube ich, dass sich das jetzt über die Zeit auch verbessern wird. Und ich glaube auch, es gibt viele Initiativen, auch jetzt aus Niedersachsen. Ich habe die Stabsstelle erwähnt, aber auch darüber hinaus gibt es jetzt so ein Life Science Startup Board, was auch vom Ministerium unterstützt wird, wo wir uns gegenseitig austauschen von unterschiedlichen Universitäten, unterschiedlichen nicht-universitären Forschungseinrichtungen und uns besser vernetzen, um vielleicht auch ein bisschen mehr Guidance in der Zukunft geben zu können für junge Leute, die tolle Ideen haben und denen vielleicht auch ein bisschen helfen können, wie man das Ganze dann umsetzen kann und den einen oder anderen Tipp geben, die man vielleicht früher schon mal selber falsch gemacht hat, wo man jetzt inzwischen weiß, ja, so kannst du es nicht machen, aber mach es vielleicht so und so. Also das sind so die Strukturen. Also mehr Geld muss ins System, um solche Dinge zu fördern. Wir brauchen mehr Netzwerke und wir brauchen ja Anlaufstellen für Leute mit Ideen, die eben bestmöglich beraten werden können.
Ja, das war ein schönes Schlusswort. Da geht also noch mehr. Wir fassen kurz zusammen. Motivation und Spaß, das sind ganz wichtige Dinge. Ohne beides kein Erfolg, sagt Professor Thum. Auf dem Weg zur Ausgründung sollte man außerdem mit Menschen sprechen, die schon Erfahrungen haben und Anlaufstellen nutzen, wie zum Beispiel die FET2. Kontakte knüpfen, vielen Netzwerken und verschiedene Geldtöpfe anzapfen, das ist nötig. Patentieren vor dem Publizieren. Und auf jeden Fall das Konzept auf Herz und Nieren testen, zum Beispiel auf Kongressen mit Pitch-Präsentationen. Dabei ist Durchhaltevermögen gefragt, immer wieder Feedback einsammeln und dann eben auch Kontakt aufnehmen zu Investoren. Ja, vielen Dank, Herr Professor Thum, für Ihre Tipps und Erfahrungen.
Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Vielleicht denkt der ein oder die andere jetzt, mit meiner Idee könnte ich die Expertinnen und Experten in der Stabsstelle FET2 auch mal behelligen. Ja, genauso fängt es an. Traut euch. Der erste Schritt ist der wichtigste.
Ein Podcast der FET2 der Medizinischen Hochschule Hannover. Redaktion Vera Zellmer, Produktion Nick Reinecke. Konzept Vera Zellmer und Stefanie Wolters.